Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Abend. Die Scham muss die Seite wechseln. Das dürfte wohl einer der Sätze sein, die von diesem Jahr in Erinnerung bleiben. Gesagt hat ihn Gisèle Pelicot, die Frau, die von ihrem Mann betäubt und anderen Männern angeboten wurde. Über den Prozess und den Blick auf den weiblichen Körper in der Kultur gleich mehr. Die Betäubung als Mittel der männlichen Machtdemonstration hat eine lange Tradition, schon bei Shakespeare nachzulesen in Der widerspenstigen Zähmung. Am Deutschen Theater Berlin feierte nun eine Überschreibung Premiere. Und die Filmbranche atmet auf, die Filmförderung wird reformiert. Dornröschen ist eines der Märchen, die immer wieder neu verfilmt werden. Zu sehen eine Prinzessin, die vermeintlich friedlich schläft und von ihrem Prinzen wachgeküsst wird. Auch irritierend, eine junge Frau, die beim Baden von zwei lüsternen alten Männern beobachtet und zum Beischlaf gezwungen wird. Oder ein Musiker, der lyrische Gedichte verfasst, in denen er von einer durch K.O.-Tropfen betäubten Schönheit träumt. Frauenkörper in Kunst und Kultur sind schon immer Gegenstand von Begierden, häufig in einer Form, die Gewaltfantasien impliziert. Doch der Fall von Gisèle Pelicot ist kein Märchen, kein Gedicht, kein Kunstwerk, sondern bittere Realität. Die Autorin und Journalistin Rebecca Entler beschäftigt sich in ihren Büchern immer wieder mit dem Thema Gewalt und Frauen. Und sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie weit der dominante männliche Blick in Kunst und Kultur Gewalt- und Machtfantasien unterstützt.
Ja, es ist eine Wechselwirkung. Also man kann ganz klar sagen, dass Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen weiblich gelesene Körper sich wie ein roter Faden durch Kunst und Kultur ziehen. Immer dann, interessanterweise, hat das Hochphasen, wenn feministische Bestrebungen sich in der Gesellschaft bemerkbar machen. Also als Reaktion auf patriarchalen Pushback. Immer dann kommt quasi in unserer Kultur ein Schwarm, eine Welle an Bildmaterial, an Literatur zu tragen, die eben ja, Gewalt gegen Frauen glorifiziert und das auch zu einer Art Kunstform erhebt. Also wir denken an die Romantik, die von Ihnen eben genannten Beispiele, aber auch die Surrealisten und in der Pop-Art-Bewegung. Das sind alles so Kunstbewegungen, wo sehr viel Misogynie auch quasi verkünstlicht wurde.
Wird Gewalt an Frauen da nicht nur auf so einen künstlerischen Sockel gehoben, sondern am Ende auch banalisiert?
Ja, banalisiert klingt schon fast wieder verharmlosend, weil ja, Gewalt gegen Frauen ist alltäglich, aber man muss sich klar machen, das erfüllt eine Funktion. Also es ist nicht nur das zur Schau stellen, sondern es ist Mittel zum Zweck. Und zwar mit jedem Werk wird eigentlich die männliche Dominanz erst hergestellt und wiederhergestellt und damit auch verewigt. Also es ist ganz klar aus meiner Sicht auch eine Form von Gewalt. Dazu gehört eben auch, dass wir diesen patriarchalen Mythos der Trennung von der Kunst und des Künstlers haben. Der dient eigentlich auch dazu, eben Gewalt gegen Frauen und Mädchen, gegen nicht-cis-männliche Personen zu verharmlosen. Und Beispiele nicht nur aus Frankreich, also da haben wir Gabriel Metzneff, den Autor, Benoît Jacquot, den Filmemacher, aber auch Till Lindemann von Rammstein, zeigen eben, dass diese Trennung von Kunst und Künstler eigentlich nur den Tätern dient, nämlich eben ihre Fantasie als Kunst zu verkaufen. Aber tatsächlich wird sie im wahren Leben auch so ausgelebt.
Also Kunst ist ja das eine, aber der Frauenkörper taucht ja auch immer wieder in wirklich sehr sexualisiert aufgeladener Form in Mode oder Parfumwerbungen auf. Führt das bei einigen vielleicht auch zu der Annahme, mit dem Frauenkörper, mit dem Bild von Frauen kann man einfach alles machen?
Mit Sicherheit. Allerdings würde ich sagen, dass also Beispiele wie Parfumwerbung oder auch Playboy oder so eigentlich ein Symptom sind und die Wurzel des Übels gerade im Moment in unserer Gegenwart sich eigentlich ganz woanders abspielt. Und zwar in der Politik, also mit Blick in die USA, aber auch in anderen Ländern, werden gerade Generationen von jungen Männern, auch bei uns, in Echokammern der sogenannten Manosphere sozialisiert. Das sind Foren, in denen so Protagonisten wie Andrew Tate oder Jordan Peterson, aber auch Trump, Gewalt in Form von sexualisierter Gewalt gegen Frauen normalisiert wird und sie ist auch zentraler Bestandteil ihrer Männlichkeit. Und das sind die Dinge, die meiner Meinung nach im Moment wesentlich schlimmer sind als Parfumwerbungen oder grundsätzlich dieser, ich sag mal, im Mainstream angekommene Blick, den weiblichen Körper abzuwerten, weil das sind nicht mehr nur irgendwie skurrile Randfiguren, sondern das sind extrem viele Menschen, hauptsächlich junge Männer, die gerade davon sozialisiert und geprägt werden. Und vor ein paar Tagen kam diese Recherche von Steuerung F raus über die Vergewaltiger-Netzwerke in den Telegram-Gruppen. Und das ist erschreckend. Das sind mehr als 70.000 Mitglieder, die sich dann da gegenseitig darüber austauschen, wie sie am besten ihre Freundin, ihre Schwester, ihre Oma sexualisierte Gewalt antun. Also wir sind längst in einer Welt angekommen, in der diese ja, popkulturelle Verhandlung nicht mehr unbedingt das ist, was radikalisiert, sondern die Radikalität ist schon längst unter uns.
Und mit Trump wird ein verurteilter Straftäter auf dem Gebiet bald Präsident der Vereinigten Staaten.
Das ist ja das, was ich meine. Es ist so weit normalisiert, dass noch vor ein paar Jahrzehnten wäre es undenkbar gewesen, dass ein verurteilter Sexualstraftäter jemals in ein hohes politisches Amt gehoben wird. Zum zweiten Mal nun schon. Und jetzt ist es normal und andere Politiker in Deutschland wollen mehr Trump wagen, wollen mehr Elon Musk wagen, der auch alles andere als eine blütenreine Weste hat und auch eine zentrale Figur in dieser eben von mir genannten Manosphere ist. Also die Vorbilder, die Rollenvorbilder, die wir jetzt gerade in der Gesellschaft haben, die sind alle geprägt von einem Männlichkeitsbild, das Gewalt gegen Frauen als zentralen Bestandteil braucht, um sich als Mann zu fühlen.
Jetzt gilt der Prozess in Avignon, also der Ex-Mann von Gisèle Pelicot. Dominique Pelicot ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, seine Mittäter zu sehr viel weniger Haft. Der gilt jetzt so ein bisschen als eine Zeitenwende, in Anführungsstrichen, um das Wort nochmal zu benutzen. Glauben Sie auch daran?
Ich wünsche es mir sehr. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Ich habe ein paar Zweifel daran, weil es ist immer mit jeder Bewegung, dass der Moment muss abgepasst werden. Und natürlich im Hinblick auf Rechtsreform gibt es gerade in Frankreich viele, die das möchten, die ins Strafgesetzbuch eingetragen haben möchte, dass einvernehmlicher Sex bedeutet, ja heißt ja, so wie es übrigens auch in den Istanbuler Konventionen festgelegt wurde. In Deutschland haben wir das noch nicht. Der Handlungsbedarf besteht eben einerseits ganz klar beim Strafrecht, aber auch im Hinblick auf Internetkriminalität. Und beispielsweise in Deutschland ist es ja nach wie vor nicht strafbar, Material zu besitzen, das die Vergewaltigung einer Frau zeigt. Auch da gibt es Gesetzeslücken. Und natürlich, eigentlich mit einer der größten mit Hinblick auf die Gesellschaftsveränderung, muss in unserem Umgang mit den Opfern stattfinden. Also Gisèle Pelicot hat gesagt, la honte doit changer le camp. Und sie ist quasi eine, ja, ein in Anführungszeichen perfektes Opfer, weil sie ohnmächtig war, weil sie gar keine Chance hatte, Zustimmung zu geben. Aber in vielen Fällen ist sexualisierte Gewalt eben nicht so klar gelagert. Und wir müssen uns klar machen, den Mythos des perfekten Opfers, das ist eine patriarchale Erzählung. Opfer müssen sich nicht in einer Art und Weise so oder so verhalten haben. Und Opfer müssen auch keine Vorbilder für die Gesellschaft oder HeldInnen sein. Opfer sind einfach und wir müssen ihnen glauben. Und da haben wir sehr viel, was noch irgendwie gesellschaftlich passieren muss.
Kommen wir noch mal auf den Anfang unseres Gespräches zurück, zur Kunst, zur Kultur, die ja wirklich den weiblichen Körper seit Jahren ausnutzt, um es mal so zu sagen, kann und muss die dazu beitragen, den Blick auf den Körper zu ändern?
Ich glaube ganz klar ja. Und die Idee oder der Ansatz dazu wäre, erstmal müssen wir aufarbeiten, wie sehr wir von diesen Mythen eigentlich bis heute geprägt sind. Ein Beispiel wäre der Lorbeerkranz für Sieger. Woher kommt das eigentlich? Das ist von Ovid, ein Gedicht, in dem Apollo die Nymphe Daphne vergewaltigen will. Sie flieht, verwandelt sich in einen Lorbeerbaum und er schändet dann diesen Baum, knickt Zweige ab und baut sich daraus eine Krone. Also er ist der Sieger, der Vergewaltiger ist der Sieger. Bis heute haben wir dieses Bild des Lorbeerkranzes für Sieger. Es ist in unzähligen Logos und es ist verbunden mit Ruhm und Ehre. Und sich klarzumachen, woher so etwas kommt, ich glaube, da kann Kunst und Kultur enorm wichtig sein, das aufzuarbeiten und auch einen anderen Fokus auf das zu legen, womit wir eigentlich leben wollen, was uns umgeben soll, was kanonisiert werden soll.
Die Autorin Rebecca Entler über den Frauenkörper in kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen. Gewalt gegen Frauen ist auch Thema auf Theaterbühnen, wie in dem Stück über jene Frau, die sich nicht beherrschen lässt, sodass der zukünftige Ehemann sie zähmen will, mit Nahrungs- und Schlafentzug, bis sie sich schließlich in die Ehe fügt und eine gehorsame Frau wird. Darum in etwa geht es in der widerspenstigen Zähmung. Und auch wenn Shakespeare das als Komödie geschrieben hat, bei der viel Ironie im Spiel ist, wundert es doch wenig, dass das Drama heute selten gespielt wird. Zu frauenfeindlich, zu sexistisch. Am Deutschen Theater in Berlin hatte nun auch nicht der widerspenstigen Zähmung Premiere, sondern der Zähmung Widerspenstigkeit. Ein neues Stück von der jungen Schweizer Erfolgsdramatikerin Katja Brunner, das den Shakespeare-Klassiker lediglich zum Schreibanlass nimmt. Barbara Behrendt war für uns dabei.
Auf einer gigantischen Videoprojektion eine Frau auf dem Scheiterhaufen.
Eine Zerschreibung für dich. Wegen deiner lieblichen Eierstücke. Eine Zerschreibung für alle Katharinas. Eine Zerschreibung für Dorota. Für die Kraft von Widerstand.
Zerschrieben werden soll Shakespeares der widerspenstigen Zähmung. Das Handlungsgerüst ist aber noch rudimentär zu finden. Auch hier gibt es eine widerspenstige Katharina und ihre liebliche Schwester Bianca, die erst verheiratet werden darf, wenn Katharina unter der Haube ist. Doch während Katharina im Original vom Ehemann gezähmt wird, darf die Schauspielerin Regine Zimmermann sich als Freigeist uneitel im Teich wälzen.
Genießt doch eure Gegenwart, die so anders da liegt als die meine, 16. 17. Jahrhundert. Verkleinerung des Wirkkreises. Die Engerziehung, die Einerziehung der Bip-Bip, Frau Bip-Bip hat begonnen.
7 Frauen stehen auf der Bühne, manche als männliche Brautwerber. Allerdings, da hinkt es schon mit weiblichen Figurennamen. Aus Hortensio wird Hortensia, aus Petruchio eine Petruchia. Plumpes Patriarchat spielen sie trotzdem. Aber so genau nehmen es Katja Brunner und die Regisseurin Pina Karabulut, designierte Intendantin am Schauspiel Zürich, nicht. Irgendwas mit Frauenfeindlichkeit. Halt, kann man ja bei Wikipedia nachlesen. Und muss es auch, wie so vieles an diesem Abend. Shakespeare bietet nur das Sprungbrett, um Katja Brunner von anderen Dingen schreiben zu lassen. Von Dorota etwa. Wer ist Dorota? Auch das sollte man vorher nachlesen. Dorota L. wurde 2020 bei Potsdam von ihrem Ehemann in einem Teich ermordet. Deshalb steht auf der Bühne ein seichter Tümpel neben all den Vorhängen, die als Videoprojektionsfläche dienen.
Dorota, erzähl, wie es war.
Wie was war?
Das Ausknipsen deines Lichts.
Dorota hat noch nicht verstanden, dass sie tot ist. Und das Publikum muss rätseln, was geschehen ist. Bis der große Überbau an die Wand geworfen wird. Die Zahl 938. Die Anzahl an Frauen, die 2023 in Deutschland bei einem Femizid getötet worden sind oder den Versuch überlebt haben. Katja Brunner legt nahe, dass die Eheschließung der Anfang des Femizids ist, beziehungsweise sein kann, wenn man etwas derart Konkretes überhaupt aus ihrem fragmentarischen Text herauslesen will. Denn Brunner verliert sich in verkünstelten Sprachspielen à la Elfriede Jelinek, die allerdings Jeliniks Schärfe und Klarheit vermissen lassen. Gott, heißt es da einmal, töte ja auch, wenn er Lust dazu habe. Warum also nicht auch der Mann?
Dem er es gegeben hat. Und so ist das dann eben auch mit allen Vorständern. Vorstehen? Ständern, ja.
Aber nicht mit den Wäscheständern. Das sind Zuschauende. Die wählen nicht. Nicht auswählen.
Das hat was mit Auswahl zu tun.
Pseudoradikale Sprachgirlanden sind das, die mit dem Furor aus Brunners preisgekröntem Pädophilie-Drama aus dem Jahr 2012, das einem in alle Eingeweide kroch, nichts zu tun haben. Da können selbst große Schauspielerinnen nichts retten. In einer Mischung aus Rokoko-Rüschen und Superwoman-Hotpants stehen sie als blutleere Klone auf der quietschbunten Bühne. Maren Eggert hoffnungslos unterfordert. Regine Zimmermann darf ein paar Pointen streuen, bevor alles mit Klamauk und Lady Gaga weginszeniert wird. Noch dazu paart Karabulut das Diskursgeschwurbel mit opulenten Filmszenen, in denen die Schauspielerinnen durch den dunklen Wald gehetzt werden. Schwer zu sagen, ob das als filmischer Emotionsbombast gedacht ist oder als Tatort-Persiflage. Aber da ist das Desaster ohnehin schon angerichtet. Zwei junge, erfolgreiche Frauen schreiben und inszenieren einen schrillen Theaterabend, der Gewalt an Frauen zum Thema hat und haben dabei nichts als gekünstelte Diskurse, anämische Figuren und Karlauer zu bieten. Den Opfern eine Stimme geben? Von wegen. Es bleibt Achselzucken. An einem Tag, an dem Dominique Pellicot in Avignon zu 20 Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er seine Frau 10 Jahre lang mit 50 anderen Männern vergewaltigt hat. So kommt man dem Thema im Theater bestimmt nicht bei.
Eine wenig begeisterte Barbara Behrendt über der Zähmung Widerspenstigkeit am Deutschen Theater Berlin. Steueranreizmodelle, Investitionsabgaben, diese wenig glamourösen Worte lösten bei Filmschaffenden lange große Hoffnung aus. Denn das Filmförderungsgesetz sollte groß angelegt reformiert werden. Mehr als 2 Jahre wurde diskutiert, aber am Tag, als die Reform verabschiedet werden sollte, zerbrach fast filmreif die Ampel. Das alte Filmförderungsgesetz läuft zum Ende des Jahres aus. Die Sorge der Branche war groß, ganz ohne Geld dazustehen. Doch gestern wurde im Bundestag beschlossen, die Förderquote um 30% anzuheben und zumindest einen Teil der von Kulturstaatsministerin Claudia Roth geplanten Reform umzusetzen. Es soll zukünftig weniger bürokratisch und erfolgsorientierter zugehen. Werden dann nur noch bekannte Namen der Szene mit Geld bedacht, wollte ich von Filmproduzentin Bettina Brokemper wissen.
Na, es ist noch ein bisschen anders. Es soll dann stärker auf das Referenzgeldmodell gewechselt werden. Das heißt, man kriegt Referenzpunkte für sowohl erfolgreiche Filme an der Kasse wie auch erfolgreiche Filme auf Festivals und an andere Maßstäbe, die da gesetzt werden. Ganz genau wissen wir das noch nicht, weil die Richtlinien, die müssen ja noch folgen. Das ist jetzt erstmal das reformierte Gesetz. Also was man dazu sagen muss, wir sind alle sehr erleichtert, weil wenn am 31.12. dieses FFG ausgelaufen wäre, wäre gar nichts mehr da gewesen. Jetzt gibt es ein reformiertes, wo leider in dem Last Minute Zugeständnisse an die FDP gemacht wurden und wo für mich ein Teil rausgenommen wurden, den ich eigentlich wichtig fände, nämlich Diversität, Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion, Antidiskriminierung und Nachhaltigkeit in der Film- und Kinowirtschaft. Das ist jetzt in dem neuen Gesetz nicht mehr drin.
Das ist gestrichen worden, sowas wie ein Diversitätsbeirat beispielsweise.
Genau, das war ein Teil des neuen Gesetzes, was uns auch, glaube ich, international gut gestanden hätte, weil viele Länder um uns herum haben das schon.
Viele andere Länder haben auch das, was Inhalt der beiden anderen Säulen gewesen wäre oder auch noch ist, die jetzt erstmal nicht beschlossen worden sind, beispielsweise Investitionsabgaben für Streamer. Also wer hier Geld verdient mit filmischen Inhalten, der soll bitte auch Geld abgeben. Das ist in anderen europäischen Ländern so schon längst beschlossen. Und auch noch ein Steueranreizmodelle wären die dritte Säule gewesen. Wie wichtig wäre denn das, um die Branche wirklich am Leben zu erhalten?
Also es wäre schon sehr wichtig, dass es diese Investitionsverpflichtung gäbe, damit auch im internationalen Wettbewerb es einen Grund gibt, deutsche Inhalte, deutsche Sprache, deutsche Inhalte herzustellen. Weil sonst ist das für die Streamer nicht mehr so interessant, wie man merkt. Also solange sie noch auf der Suche nach Abonnenten waren und hier noch ein großer Teil des Marktes nicht gesättigt war, haben sie hier sehr viel produziert und das haben sie eingestellt aus unterschiedlichen Gründen. Und im Moment wird da sehr wenig investiert. Und das ist das eine. Und das andere ist, das Wichtigste eigentlich ist das Steueranreizmodell, weil wirklich alle Länder um uns herum haben mindestens 30-40% mit viel weniger Bedingungen, als wir haben. Also ich kann das an einem Beispiel von mir sagen, ich habe immer sehr viel Serviceproduktionen gemacht. Das heißt, es kommt jemand aus dem Ausland und sagt, oh, ich habe 10 Drehtage in Deutschland, kannst du die für mich durchführen? Das macht fast niemand mehr im Moment. Das geht ja den Studios und so ähnlich, weil es halt in Belgien 40% gibt, wenn man die 10 Tage da macht, für die Ausgaben, die dort stattfinden. Gibt es fast in jedem Land um uns herum. Und das haben wir eigentlich immer noch nicht.
Frau Brokemper, jetzt ist quasi die erste Hürde genommen und die Filmförderung erstmal gesichert worden gestern Abend. Sind Sie trotzdem enttäuscht, wie lange das alles gedauert hat, wie mühsam das vonstatten gegangen ist?
Naja, also ich gucke lieber nach vorne als zurück und würde mir einfach wünschen, dass die nach der Neuwahl die Parteien mit Nachdruck die noch fehlenden Gesetzesentwürfe durchbringen. Das wäre eigentlich mein Wunsch.
Wie dringend muss die kommen, um das Kinoland Deutschland auf mehr oder weniger weiter gesunde Füße zu stellen?
Naja, also das Kinoland Deutschland, es geht ja um mehr als nur das Kinoland Deutschland. Es geht um eine Wettbewerbsfähigkeit für circa 120.000 Menschen, die in der Medienbranche arbeiten. Es geht also um Arbeitsplätze, es geht um Leute, die Steuern zahlen. Es geht auch darum, dass unabhängige Firmen weiter überleben können, damit nicht alles den Konzernen gehört. Also da hängt ja ganz viel dran. Da hängt eine Pluralität dran, da hängt Innovation dran und so weiter.
Die deutsche Industrie, die investiert gerade nicht, oder überall ist es nur sehr zögerlich, weil man nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Ist das ähnlich in der Kinobranche, dass man im Moment sagt, ich weiß nicht, ob ich das nächste Projekt angehen soll, weil ich weiß ja gar nicht, wie die Finanzierung laufen wird?
Ich kann ja jetzt nicht auf die Schreibtische meiner Kollegen gucken, aber also für mich selber gesprochen, nein, ich entwickle weiter, weil ich glaube, dass die Nachfrage nach guten Geschichten, die wird bleiben.
Gehen Sie denn auch mit Ihren Produktionen ins Ausland, weil Sie sagen, da ist es günstiger, da habe ich bessere Bedingungen?
Ja.
Wohin gehen Sie denn dann?
Im Moment gehen alle nach Österreich. Es geht darum, dass es da ein sehr interessantes Steueranreizmodell gibt, wo man sehr viel zusätzliches Geld bekommt, um die Filme dort zu drehen mit österreichischen Filmschaffenden.
Sagt die Filmproduzentin Bettina Brokemper zur Reform des Filmförderungsgesetzes. Und es fehlen die Kulturmeldungen. Hanna Rau hat sie.
Seit Jahren kämpfen die Anwälte der Erben des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim um die Rückgabe des Gemäldes Die Nacht von Max Beckmann. Jetzt haben sie sich direkt an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst gewendet. Die Erben werfen der landeseigenen Kunstsammlung NRW vor, die Erkenntnisse der Provenienzforschung zu dem Fall ignoriert und ein Restitutionsverfahren verschleppt zu haben. Die Kunstsammlung argumentiert dagegen, dass sie den Fall vor eines der neuen Schiedsgerichte bringen will, die im Laufe des nächsten Jahres die sogenannte beratende Kommission ersetzen sollen. Ähnlich ist die Lage in Bayern. Auch dort pochen die Flechtheim-Erben auf die Restitution mehrerer Werke, die sich im Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammlung befinden. Im Interview mit der britischen Zeitung Guardian warf der Neffe des jüdischen Galeristen Deutschland vor wenigen Tagen vor, auf Zeit zu spielen. Ausgespielt hat es sich für den Intendanten des Main-Franken-Theaters in Würzburg. Markus Trabusch verlässt das Haus nach massiver Kritik schon zum Jahresende und nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2026. Darauf haben sich die Stadt und der Intendant geeinigt, nachdem Trabusch zuletzt mit despektierlichen Äußerungen über den Theaterbesuch eines behinderten Jungen Schlagzeilen machte. Beschäftigte des Theaters werfen Trabusch darüber hinaus schon seit Jahren einen autoritären Führungsstil vor. Das Arbeitsklima beim Theater in der Josefstadt in Wien ist Gegenstand eines neuen Untersuchungsberichts und der erhebt schwere Vorwürfe gegen die Führung. Sowohl der langjährige Direktor Herbert Föttinger als auch einzelne Regisseure hätten sich in Proben immer wieder übergriffig, abwertend und aggressiv gegenüber Mitarbeitenden verhalten. Von Rücktritten oder ähnlichen Konsequenzen ist derzeit keine Rede. Die Berlinale war das erste Filmfestival, das Tilda Swinton besucht hat, so die Auskunft der schottischen Schauspielerin, die längst zum Weltstar avanciert ist. Wie kaum eine andere beherrscht sie bombastisches Hollywood-Kino genauso wie leise und sogar gehauchte Töne. Come to me, flüstert sie da als stimmoperierte Sängerin in Luca Guadagninos Film A Bigger Splash. Und da kommt er ja auch nicht aus NYC, sondern aus Berlin, der Ehrenbär. Im Februar wird Tilda Swinton bei der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Von der letzten Berlinale sind vor allem die einseitigen Statements zum Krieg in Gaza in Erinnerung. Vor diesem Hintergrund soll Anfang 2025 in Berlin eine Anlaufstelle gegen Antisemitismus in Kunst und Kultur die Arbeit aufnehmen. Dort soll es unter anderem Workshops und Beratungsangebote für Kulturschaffende und Kulturinstitutionen geben.
Die Kulturmeldung von und mit Hanna Rau. Vielen Dank. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Themen dort, die Lage in Syrien, die Tarifverhandlungen bei Volkswagen und außerdem noch das Ringen in den USA um einen Übergangshaushalt. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig und ich sage danke fürs Zuhören.